Ja, ich möchte mit euch heute Morgen Blick werfen auf ein Thema der Bibel. Und zwar, ich habe es einfach mal so genannt mit drei Schlagwörtern: Sabbat, Sonntag, Ruhetag. Möchte einfach so Schritt für Schritt schauen, was sagt die Bibel eigentlich dazu? Sollen wir das machen? Wenn ja, was sollen wir da machen? An welchem Tag sollen wir es machen? Genau. Ist ein Thema, was in der Kirchengeschichte auch immer viele Diskussionen ausgelöst hat. Aber ich glaube, genau, ich habe mal geschaut, was sagt die Bibel wirklich dazu. Und genau, bin gespannt. Und zwar mache ich so, ich habe einfach ein paar Fragen aufgeschrieben und die werde ich so Schritt für Schritt beantworten. Frage 1: Was ist der Sabbat? Was ist der Sabbat? Ich glaube, einige von uns waren schon mal in Israel hier, die heute Morgen hier sind, ne? Und du warst auf jeden Fall, Ulrike, ne? Und ich habe gehört, in Israel wird das heute noch mehr oder weniger gefeiert, also freitags abends, weil ein jüdischer Tag geht immer von Abend zu Abend. Also freitags abends werden da die Bürgersteige hochgeklappt. Ich habe gehört, kein öffentlicher Verkehr mehr, keine Busse. Die meisten Restaurants haben zu und da ist dann nichts mehr, einen Tag bis Samstagabend. Und das ist tatsächlich was, was Gott den Juden gegeben hat, als Gebot, diesen Sabbat zu halten. Wir glauben ja, dass Gott die Erde geschaffen hat an 6 Tagen und am 7. Tag heißt es von Gott, er ruhte. Das hat er nicht getan, weil er dann außer Puste war und sich mal ausruhen musste. Für Gott ist das kein Problem. Der könnte in 6 Tagen Tausende von Universen schaffen. Sondern er hat das getan, auch um zurückzuschauen und um uns ein Vorbild zu geben. Hey, ich lege hier einen Rhythmus. 6 Tage sollt ihr arbeiten, aber am 7. Tag sollt ihr ruhen. Und Gott hat das Israel, als er ihnen die 10 Gebote gegeben hat, hat er ihnen dieses Gebot auch ganz fest verankert, das Sabbatgebot. Ich glaube, es ist das 4. gesagt, hey, ihr sollt den Sabbat heiligen. Da möchte ich keine Arbeit in Israel sehen. Da soll niemand auf sein Feld gehen, sondern an dem Tag sollt ihr Ruhe halten vor eurem Gott. Und es war ein Zeichen von diesem Bund, den Gott mit Israel geschlossen hat, dass sie diesen Sabbat halten würden. Und es war einfach tatsächlich ein Tag der Ruhe. Die Leute blieben mehr oder weniger zu Hause. Gab keine großen Regeln, also ganz große Regeln in der Schrift, wie ganz genau das jetzt gemacht werden sollte. Sondern es war einfach ein Tag der Ruhe, der Besinnung auf Gott und ein Tag, wo man nicht arbeiten sollte. Es gab übrigens nicht nur den Sabbattag, sondern es gab auch das Sabbatjahr. Also jedes 7. Jahr sollten die Felder brach liegen. Also Israeliten sollten jedes 7. Jahr nicht säen, sondern vertrauen, dass Gott sie versorgen würde. Und in der Geschichte Israels gab es deshalb immer mal wieder Probleme. Zum Beispiel im Buch von Nehemia ist so eine Geschichte aufgezeigt, wo nämlich die Juden irgendwann war das so eingeschlafen ein bisschen mit dem Sabbat und es kamen so ausländische Händler nach Jerusalem, die auch am Sabbat immer verkauft haben. Und da ist Nehemia richtig sauer geworden, hat gesagt, hey, das geht nicht. Ab jetzt werden am Sabbat hier die Stadttore geschlossen, damit diese ausländischen Händler nicht da reinkommen. 6 Tage in der Woche können die reinkommen, aber an diesem Tag wird nicht gehandelt, nicht gekauft, nicht verkauft. Also das ist der Sabbat, den Gott sein Bundesvolk Israel gegeben hat und den sie auch noch die strengen Juden bis heute einhalten. Das ist der Sabbat. Was ist nun der Sonntag? Also was der Sabbat mit uns zu tun hat, da kommen wir gleich noch drauf. Aber was ist der Sonntag, der christliche Sonntag? Wie entstand er und wie lebten die ersten Christen ihn? Der Sonntag wird in der Bibel entweder ganz normal der erste Tag genannt, ist der erste Tag in der Woche. Also im Arabischen ist es auch so, da heißt es einfach Tag 1 sozusagen. Die haben nicht so spezielle Namen wie wir, sondern die geben den Namen einfach die Zahlen, Tag 1, Tag 2. außer für Freitag und Samstag. Und genau, in der Bibel wird ja einfach auch der erste Tag genannt oder später der Tag des Herrn oder der Auferstehungstag, weil das war natürlich für uns Christen ist das der Tag, an dem unser Herr Jesus aufgestanden ist. Er wurde freitags getötet und ins Grab gelegt und am Sonntagmorgen, am ersten Tag der Woche, ist er aufgestanden. Und die ersten Christen haben diesen Tag genommen als ein Feiertag, als ein freudiges, feierliches Ereignis, wo sie sich dann auch getroffen haben, um das zu feiern, um zusammen Brot zu brechen, um zusammen auf Gottes Wort zu hören und um sich daran zu erinnern, hey, unser Jesus, der lebt und wir dürfen mit ihm leben. Das hatte bei den ersten Christen nichts mit Ruhetag zu tun. Also in der Bibel lesen wir nirgendwo davon, dass die ersten Christen da an dem Sonntag auch einen Ruhetag hatten. Die meisten waren ja Sklaven, die mussten arbeiten gehen. Und es steht nirgendwo in der Schrift und es ist auch historisch belegt, dass die Idee, dass der Sonntag ein Ruhetag ist, erst später kam, frühestens im dritten Jahrhundert. Also dieser Tag hatte erstmal nichts mit dem Ruhetag zu tun, sondern es war ein Tag des Zusammenkommens und danach ging dann jeder zur Arbeit. Ich glaube, für uns ist es eine gute Tradition, am Sonntag zusammenzukommen, weil es auch biblische Praxis ist. Und auch für uns, wir erinnern uns, wenn wir sonntags morgens zusammenkommen, hey, Jesus ist auferstanden am Sonntagmorgen und wegen ihm können wir uns hier versammeln. Seine Auferstehung ist der Grund, dass wir uns versammeln. Trotzdem glaube ich nicht, dass ein allumfassendes Gebot an uns ist, dass wir uns nur am Sonntagmorgen als Gemeinde versammeln könnten oder so. Ich habe ja in Libyen gewohnt, da ist, der Sonntag ist auch ein ganz normaler Tag. Also jetzt gerade geht ja die Woche so richtig los, die Banken machen wieder auf und alles ist busy. Und da haben wir uns oft freitags getroffen, weil das einfach kulturell der Ruhetag war. Und weil das da einfach möglich war, zeitlich sich zu treffen. Also ich glaube nicht, dass die Bibel sagt, ihr müsst euch da treffen. Also es sagt sie nicht, ihr müsst euch sonntags morgens treffen. Aber ich glaube, es ist eine schöne Tradition, dass die Christen, wenn es geht, sich sonntags morgens treffen. Also wichtig, erstmal von der Bibel her sind Sabbat und Sonntag zwei Paar Schuhe. Also der Sabbat war ein Ruhetag für das jüdische Volk. Der Sonntag war der Auferstehungstag, an dem die ersten Christen sich getroffen haben, um gemeinsam anzubeten, aber danach auch ganz normal zu arbeiten. Es war dann erst Kaiser Konstantin der Große im Jahre 321, der dann im Römischen Reich den Sonntag zum Ruhetag gemacht hat, um den Christen Gefallen zu tun und um das Christentum zur Staatsreligion zu machen, hat er gesagt, okay, ab jetzt am Sonntag sind keine Gerichte mehr offen, es wird nicht gekauft und verkauft. Ja, also erst an dem Tag ist das entstanden, was wir bis heute noch haben, dass der Sonntag in unserer Kultur ein Ruhetag ist. Nun zu uns, es soll ja heute besonders um den Ruhetag gehen, sollen wir als Christen diesen Sabbat beachten? Wenn Gott gesagt hat, okay, am siebten Tag sollt ihr ruhen, gilt das heute noch für uns? Und es gibt ja Christen, die sagen, ja, das gilt noch für uns. Ich glaube, nein, es gilt nicht mehr für uns, dass wir genau an diesem Tag genauso Ruhe haben sollen. Es ist ganz interessant, erstmal alle 10 Gebote, die es gibt, bis auf das vierte, werden im Neuen Testament an irgendeiner Stelle aufgegriffen. Also wenn im Alten Testament bei den 10 Geboten stand, du sollst nicht töten, wird das im Neuen Testament an mindestens einer Stelle nochmal explizit wiederholt und sagte, hey, das gilt natürlich auch für euch Christen. Ihr sollt nicht töten. Ja? Und so ist das mit jedem der 10 Gebote, außer mit diesem Gebot für den Sabbat? Da ist Schweigen. Es gibt keine Stelle im Neuen Testament, wo explizit steht, hey, ihr Christen, ihr sollt den Sabbat halten. Und die ersten Christen mussten ja damit ringen, okay, wie gehen wir um mit diesen Geboten, die Gott Israel gegeben hat? Also das Christentum war ja erst sowas, eine Bewegung, die nur unter Juden entstand, weil Jesus ja Jude war. Und dann aber auch sind Leute gerettet worden, die keine Juden waren. Und dann ging es natürlich los. Okay, wie läuft das jetzt? Sollen die, die jetzt keine Juden sind, trotzdem diese jüdischen Gebote halten oder nicht? Und dann gab es ein Treffen, davon können wir lesen in Apostelgeschichte 15, von Leitern von der jungen Jesusbewegung. Und die haben gesagt, so, hey, okay, wie sollen wir es machen? Sollen wir diesen Leuten, die jetzt da aus Rom oder sonst wo zu Jesus gefunden haben, sollen wir denen diese ganzen Gebote des Alten Testaments auferlegen? Müssen die jetzt auch genau schauen, was sie essen sollen? Müssen die sich auch beschneiden lassen? Wie sollen wir es machen? Und die haben dann ganz klar gesagt, so, hey, wir glauben als Christen, dass wir allein gerettet werden durch den Glauben an Jesus. Und deshalb ist das Gesetz mit seinen, wie wir uns vor Gott irgendwie selber reinmachen können, ist total hinfällig. Und das legen wir nicht mehr auf die neuen Christen da auf. Aber sie haben ihm immer noch vier Regeln gegeben, einfach um das Zusammenleben zwischen den Judenchristen und den Christen aus den Nationen möglich zu machen. Also die haben zum Beispiel gesagt, hey, auch Christen, ihr sollt kein Blut essen, weil für einen Juden ist das geht gar nicht so. Der kann kein Blut essen so. Und würde sich jetzt ein Judenchrist mit einem Heidenchrist treffen und der Heidenchrist würde da seine Blutwurst essen, das ist für den Judenchrist, das geht nicht. Dann wäre wär keine Gemeinschaft möglich. So, und deshalb haben diese Apostel den Jesus-Nachfolgern vier Punkte gegeben, nämlich keine Götzenopfer, keine Hurerei, kein Ersticktes und kein Blut. Das waren die vier Regeln. Aber da war keine Rede vom Sabbat. Also sie haben nicht gesagt, hey, ihr müsst aber auch den Sabbat halten. Und die Bibel sagt es sehr klar, Paulus schreibt das selber in Galater 4, Vers 9 bis 11. Galater 4, Vers 9 bis 11. Da waren nämlich so Christen in Galatien, die eigentlich keine Juden waren, aber wo dann Leute von den Juden kamen und sagten, hey, ihr müsst das aber alles halten. Ihr müsst wieder den Sabbat machen. Ihr müsst wieder genau aufpassen, was ihr esst. Und Paulus schreibt dann zu denen, wie wendet ihr euch wieder um zu den schwachen und armseligen Elementen, denen ihr wieder von neuem dienen wollt? Ihr beachtet Tage und Monate und Zeiten und Jahre. Ich fürchte um euch, dass ich etwa vergeblich an euch gearbeitet habe. Also Paulus sagt ihnen, hey, wie könnt ihr das wieder machen? Wie könnt ihr wieder irgendwelche Jahre und genaue Tage beachten? Das bringt euch doch nicht näher zu Gott. Jesus hat doch alles getan. Ihr seid doch nah bei Gott. Also, deshalb glaube ich, wir Christen sind nirgendwo in der Bibel aufgerufen, rigoros in dem Sinne, wie es die Juden zu tun, am Sabbat ganz genau den Sabbat zu halten mit all den Geboten, die dazugehören. Trotzdem stellt sich die Frage für uns, sollen wir als Christen einen Ruhetag halten? Ist das gut? Ist das ein Muss? Sollen wir das auf keinen Fall? Was sagt Gott dazu? Die Antwort aus der Bibel ist, Gott lässt uns die Freiheit. Kein Christ muss am Sabbat oder am Sonntag oder irgendwann sonst einen Ruhetag machen. Das ist das Schöne, an der Jesus-Nachfolge, dass ganz viel Freiheit da ist, auch in so kleinen Dingen, dass eben nicht alles durch Regeln bestimmt ist. Sondern dass Gott Freiheit lässt. Im Römerbrief schreibt Paulus in Kapitel 14, Vers 5 bis 6, der eine, also der eine Christ, der hält einen Tag vor dem anderen. Das heißt, für den sind bestimmte Tage wichtig und bestimmte Tage nicht so wichtig. Der andere aber hält jeden Tag gleich. Ja, für den ist jeder Tag gleich. Jeder sei in seinem eigenen Sinn völlig überzeugt. Das heißt, Paulus sagt, hey, ihr könnt das so machen, wie ihr denkt, dass es richtig ist. Da gibt es kein Wort von Gott, der genau sagt, genau so müsst ihr es machen. Der eine, der kann sagen, ja, ich halte einen Ruhetag. Der kann sagen, ja, ich feiere Weihnachten oder so. Der andere kann sagen, nein, ich halte keinen Ruhetag. Für mich ist jeder Tag gleich und auch Weihnachten ist für mich auch nicht wichtig. So, da ist Freiheit. Ja. Wichtig ist nur, jeder soll für sich selber überzeugt sein vor Gott. Also keiner soll das irgendwie machen, weil er sieht, okay, der andere macht das auch so, vielleicht sollte ich das so machen. Nein, ich soll vor Gott verantwortlich sein und voll überzeugt sein von dem. Das heißt, wir haben Freiheit, lehrt die Bibel ganz klar, ob wir einen Ruhetag machen oder nicht. Und ob wir dazu den Sabbat oder den Sonntag oder irgendeinen anderen Tag nehmen. Gibt noch eine Bibelstelle, Kolosser, die das auch noch ganz klar macht. Kolosser 2, die Verse 16 und 17. So richte euch nun niemand wegen Speise oder wegen Trank oder hinsichtlich eines Festes oder neuen Mondes oder eines Sabbats, die ein Schatten der zukünftigen Dinge sind, der Körper aber ist des Christus. Das heißt, Paulus sagt, hey, niemand soll euch richten wegen den Dingen, die ihr esst, ob ihr das essen dürft oder nicht. Oder niemand soll euch richten, ob ihr den Sabbat haltet oder nicht. Weil das alles ist nur ein Schatten und zeugt auf Jesus hin und in ihm allein haben wir die Rettung. Also ihr habt die Freiheit. Lasst euch nicht richten von irgendjemandem, lasst euch nicht verurteilen, egal ob ihr den Sabbat haltet oder nicht. Trotzdem glaube ich, dass Gott dieses Prinzip von 6 Tage Arbeiten und einen Tag Ruhe in die Schöpfung gelegt hat. Und dass es für uns gut ist, immer mal wieder Ruhetage zu haben. Und da möchte ich den Rest meiner Predigt drauf verwenden. Soll eine Ermutigung sein zum Ruhen. Dieses Geschenk, was Gott uns anbietet, diesen Ruhetag zu machen und genau und sich beschenken zu lassen von Gott. Ja, also ich sage nicht, wir müssen das machen. Wenn hier jemand sagt, nö, für mich ist jeder gleich, Tag gleich, ich gehe an jedem Tag arbeiten, muss ich sagen mit der Schrift, ist voll okay. Gott hat gesagt, ist genau gleich. Du kannst das genauso machen, wenn du davon überzeugt bist. Trotzdem möchte ich ein Plädoyer machen für den Ruhetag, weil mich persönlich das so begeistert und eine ganz große Kraftquelle in meinem Leben geworden ist. Der Jesus hat ja mal gesagt, als es darum ging, irgendwie, was darf man am Sabbat? Seine Jünger haben so ein paar Ähren vom Feld genommen und die gegessen. Und die Pharisäer haben die Krise gekriegt. Die sagen, hey, deine Jünger, die ernten am Tag, das ist Arbeit. Wie kannst du das zulassen, dass die das machen, obwohl die nur was genommen haben und das in die Hand und in den Mund getan haben? Und da hat Jesus einen Satz gesagt, hey, er sagt zu ihnen, der Mensch ist nicht um des Sabbats willen geschaffen, sondern der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen. Das heißt, den Sabbat hat Gott gemacht als Geschenk für sein Volk, damit wir Ruhe haben können. Und so glaube ich, will Gott uns heute noch dieses Geschenk eines Ruhetages machen. Wie sollen wir so einen Ruhetag gestalten? Ich glaube, das Wichtigste wirklich ist zu ruhen. Das sagt ja das Wort. Und natürlich ist Ruhen für verschiedene Menschen was Verschiedenes. Also jemand, der jetzt in der Woche 6 Tage im Büro sitzt, ja, für den kann Ruhen natürlich gut sein, sich auf sein Fahrrad zu setzen am Ruhetag und mal nach Aure zu fahren und zurück oder so. Ja. Für jemanden, der jetzt die Woche im Wald arbeitet und Bäume fällt, für den kann der Ruhetag bedeuten, einfach mal einen Tag im Sofa zu verbringen oder so. Da gibt es keine Richtlinien natürlich. Alles ist gut, was Ruhe bringt. Natürlich sollte es kein Tag sein mit viel Rummel und viel Aktivität und Terminen. Also für mich persönlich ist es immer ein Tag, wo ich keine Termine mache, wo mein Handy ausbleibt, wo ich mich auch nicht mit Leuten treffe, nicht viele soziale Kontakte habe. Ich persönlich liebe es, am Sabbat einfach zu ruhen, auszuschlafen mal, viel im Wort Gottes zu lesen und einfach einen Tag zu haben, wo ich Zeit habe mit meinem Schöpfer. Einen Tag, wo ich nicht so sehr anderen Menschen diene, sondern mir von Gott dienen lasse, damit ich die anderen 6 Tage Menschen dienen kann. Und ich habe viele Jahre meines Lebens, auch meine Zeit in Nordafrika, gelebt, ohne wirklich Urlaub zu machen. Aber ich habe immer das gelebt, dass ich versucht habe, einen Tag in der Woche Ruhetag zu halten. Und das hat mir Kraft gegeben für die Zeit, sodass ich nie auch das Bedürfnis nach Urlaub hatte. Also gar nicht gesagt, dass Urlaub schlecht ist oder so. Ich möchte einfach zeigen, nicht Urlaub ist das Prinzip, was Gott uns gegeben hat, um aufzutanken, sondern der Ruhetag. Ja? Natürlich kann Gott uns auch auftanken durch Urlaub und das macht er auch so. Aber das hauptsächliche biblische Prinzip ist den Ruhetag. Letzte Frage ist, mit welcher Herzenseinstellung sollen wir in einen Ruhetag gehen? Für mich bedeutet Ruhetag, dass ich mein Herz darauf ausrichte, alleine mit Gott sein zu können, Stille auszuhalten können, Ruhe aushalten zu können. Merke, dass gerade in unserer Zeit viele Menschen können nicht mehr alleine sein. Viele Menschen können nicht mehr ruhen. Da muss immer irgendwas sein. Selbst wenn sie zu Hause sind, muss immer noch was irgendwie bei WhatsApp sein, immer noch irgendwie muss man mit jemandem in Kontakt sein. Aber es ist was Schönes, allein sein zu können mit Gott. Es ist was Schönes, sich einschließen zu können in sein Zimmer und zu wissen, hey, jetzt gerade bin ich alleine, ich tue nichts, aber Gott ist mit dir, mit mir und ich kann diese Stille aushalten. Habe einen schönen Vers, der mich immer wieder bewegt. Der steht in Sprüche 14, Vers 14. Da steht in meiner Übersetzung: Von seinen Wegen wird gesättigt, wer abtrünnigen Herzens ist. Und von dem, was in ihm ist, der gute Mann. Also von seinen Wegen, von dem, was er tut, wird gesättigt, der abtrünnigen Herzens ist. Aber von dem, was in ihm ist, wird gesättigt, der gute Mann. Und ich glaube, Stille und Ruhe ist das, davon gesättigt zu werden, was in einem ist, nämlich Christus in uns. Und am Sabbat ist das immer was, was ich immer oder oft den Sabbat auch neu lernen muss, Stille zu halten. Weil mir kommen dann immer ganz viele Gedanken, was ich machen könnte. Und dann, ach, den musst du noch schreiben. Und das darfst du nicht vergessen. Aber dann einfach Stille zu halten, zu sagen, hey, ich bin nicht der Mittelpunkt der Welt. Die Welt dreht sich auch ohne mich weiter. So wichtig bin ich nicht. Ich will heute das tun, was wirklich zählt. Ich will heute Jesus begegnen in meinem Herzen. Dann ist der Ruhetag auch ein Tag, wo wir zurückschauen und bewerten die Woche, sich freuen an dem, was man geschafft hat und was Gott getan hat. Also ein Tag, wo man zurückschaut. Interessant, dass Gott selber das an bei der Schöpfung an jedem Abend getan hat. Es das heißt immer, und Gott sah, dass es gut war, was er geschaffen hatte. Und so ist auch für uns gut. Und der Ruhetag ist eine super Möglichkeit dazu, zurückzuschauen. Okay, was ist die letzten Tage passiert? Was ist gut gelaufen? Wofür bin ich dankbar? Wo hat Gott Wunder getan? Dann ist es ein Tag, wo wir uns an der Schöpfung erfreuen können. Also ich gehe öfters, nicht oft, aber raus auch am Ruhetag und erfreue mich einfach an der Schöpfung. Ich habe dann Zeit, genau hinzuschauen, mir die Blätter anzuschauen, genau auf die Vögel hinzuschauen, welcher Vogel das sein könnte, Geräusche wahrzunehmen. Für sowas hat man Zeit am Ruhetag. Dann ist der Ruhetag auch ein Ausdruck davon, dass ich keine menschliche Anstrengung Gottes Gunst verdienen kann. Der Ruhetag ist ein Ausdruck davon, was ich gerade gesagt habe, wir sind nicht das Zentrum der Welt, ich bin nicht das Zentrum, die Welt dreht sich auch ohne mich weiter, sondern Gott ist das Zentrum. Und ich kann mir nicht durch meine guten Taten Gottes Gunst verdienen, sondern ich brauche einfach nur zu ruhen, weil Jesus für mich gestorben ist, weil er für mich den Frieden mit Gott verdient hat, die Gunst Gottes verdient hat. Also Ruhetag heißt für uns Christen auch, wir besinnen uns auf das vollbrachte Werk, was Jesus am Kreuz vollbracht hat für uns. Dass alle unsere Sünden getilgt sind, dass wir nichts mehr tun können, um irgendwie Gott zu zeigen, wie toll wir sind, sondern dass er das alles für uns getan hat und dass nicht menschliche Anstrengung uns vor Gott gerecht macht, sondern das Blut von Jesus. Ich höre oft Predigten von einem amerikanischen Pastor, der ist sehr bekannt in Amerika und ist schon was älter, und er hat einen Sohn, der nicht im Glauben unterwegs ist und der auch ziemlich bekannt ist in Amerika und der über soziale Medien sich ein bisschen lächerlich macht über den Glauben von seinem Vater. Und eine der Sachen, die dieser Sohn jetzt gepostet hat, war: Hey, wenn Leute wie mein Vater wirklich glauben, dass das eine Ewigkeit gibt und dass Menschen wirklich in die Hölle gehen, wie können die dann einen Tag in der Woche ruhen? Wie können die ihre Familie nach dem Sonntagsgottesdienst zum Picknick bringen, wenn da Leute in die Hölle gehen? So, das war seine Argumentation. Aber die Wahrheit ist, dass eben nicht wir der letztendliche die letztendlichen Träger der Verantwortung sind, dass Menschen in den Himmel kommen, sondern Gott. Natürlich arbeiten wir die 6 Tage, die wir haben, daran, dass Menschen Jesus finden. Aber trotzdem können wir von ganzem Herzen, ohne schlechtes Gewissen, uns diesen einen Tag der Woche Ruhe nehmen, weil wir wissen, Gott ist es, der wirklich die Arbeit tut. Gott ist es, der auch Menschen berühren kann, nicht wir. Und es gibt uns Demut. Wir haben es heute Morgen gehört in dem Losungswort. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen, aber gibt der Gnade. Und so ist der Ruhetag echt ein Ausdruck von Glauben, von tiefem Gottvertrauen. Nämlich, dass Gott für mich arbeitet. Im Psalm 90, Vers 17 betet der Schreiber des Psalms: Gott, befestige über uns das Werk unserer Hände. Und das finde ich ein schönes Gebet für den Sabbat. So zu sagen: Gott, ich habe jetzt 6 Tage gearbeitet, aber ich weiß, wenn du nicht deinen Segen dazu gibst und wenn du das nicht festmachst, dann war das alles umsonst. Und heute mit diesem Ruhetag drücke ich aus: Gott, du bist die letztendliche Kraft. Meine Kraft hier in diesen Muskeln ist nichts. Deine Kraft zählt. Psalm 127 ist so ähnlich. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann bauen die Arbeiter vergebens. Das ist die gleiche Herzenshaltung sozusagen. Hey, ich habe jetzt 6 Tage gebaut, aber ich weiß, wenn Gott nicht der ist, der dahinter steht und der segnet, dann wird es alles zusammenkrachen. Dann wird es keinen Bestand haben. Und so ist der Ruhetag, genauso wie der Sabbat, ein Ausdruck von Glauben. Zu glauben, okay, ich schaff's nicht selber und ich vertraue meinem Gott. Das war für die Juden immer wieder schwierig, auch in ihrer Geschichte, den Sabbat zu halten. Weil ich meine, alle anderen Nationen um ihn, die arbeiten 7 Tage. So, ja, die haben, die Schüler in den anderen Nationen haben länger Zeit, um ihre Hausarbeiten zu schreiben. Die können sich sonntags schön hinsetzen, oder samstags und ihre Hausarbeiten schreiben. Juden konnten das nicht. Und so mussten sie vertrauen, dass Gott, sie trotzdem segnet. Und das tut Gott. Gibt ein schönes Ereignis in der Geschichte vor fast 100 Jahren. War ein schottischer Läufer, Eric Liddell. Gibt es einen Film, Die Stunde des Siegers? Waren, ich glaube, Rugby-Spieler und Läufer. Junger Student. Und er sollte zu den Olympischen Spielen in Paris, glaube ich, 1924. Und er sollte da mitmachen beim 100-Meter-Lauf. Und er war ein Favorit im 100-Meter-Lauf, auch für die Goldmedaille. Und irgendwann, einige Zeit vor den Olympischen Spielen, kam dann aber raus, dieser 100-Meter-Lauf, der ist am Sonntag. Eric Liddell hat jetzt die Überzeugung, okay, Sonntag ist für mich der Tag des Herrn, ist für mich der Tag der Ruhe, da laufe ich nicht, da arbeite ich nicht. Das war seine Überzeugung. Und so hat er gesagt, hey, ich laufe diesen 100-Meter-Lauf nicht. Ich laufe stattdessen den 400-Meter-Lauf, der war ein paar Tage später, glaube ich, nicht am Sonntag. Und es ging ein Sturm der Entrüstung durch Schottland, so, oh, der hier, dem ist unser Nationalstolz total egal, so, der will lieber da seinen Ruhetag haben. Aber er hat es durchgezogen, er hat das auf sich genommen und ist dann diesen 400-Meter-Lauf gelaufen. Das war eigentlich nicht seine Disziplin, so. Er war der Sprinter immer und 400-Meter-Lauf, die muss man ganz anders laufen. Und dann hat Gott das Wunder geschenkt, dass er dann im 400-Meter-Lauf tatsächlich die Goldmedaille gewonnen hat. Und für alle sichtbar wurde so, hey, Gott stellt sich dazu, wenn jemand den Ruhetag heiligt. Bei mir war es ähnlich. Ich war früher als junger Christ, war ich auch der Überzeugung noch, dass genau am Sonntag ich ruhen sollte. Und damals hatte ich ja bei McDonald's gearbeitet und habe dann meinem Chef gesagt, so, hey, ab jetzt nicht mehr sonntags. Und sonntags war immer der Tag, wo am meisten Umsatz war, wo es am stressigsten war. Und ich weiß noch, wie meine Kollegen dann meinten, so, wenn ich mich samstags verabschiedet habe, schönen Sonntagmorgen, Herr Pembauer, ja, lassen Sie es gut gehen und so. Gehört dazu. Aber wir wissen, dass Gott für uns kämpft. Gott sagt in Jesaja 30, Vers 15, wunderschöner Vers. Ich habe mir leider den falschen Vers aufgeschrieben. Ah nee, doch nicht. Durch Umkehr und Ruhe würdet ihr gerettet werden. Im Stillsein und im Vertrauen würde eure Stärke sein. Aber ihr habt nicht gewollt. Ruhetag heißt, ruhig zu werden und Stärke zu bekommen, damit Gott für uns kämpft. Bei Israel war es immer wieder so, auch in Schlachten, die Israel geschlagen hat, dass Gott sie immer wieder dahin geführt hat, zu ruhen, nichts zu tun, damit Gott den Kampf gewinnen kann. Denn der Kampf ist des Herrn. Und so gibt der Ruhetag Gott die Chance zu wirken. So kann ich mit dem Ruhetag sagen, Gott, ich vertraue dir, dass du für mich kämpfst, dass im Stillsein und im Harren auf dich meine Kraft liegt. Und so ist der Ruhetag auch ein Tag der Perspektive für mich immer, wo ich Perspektive bekomme, was zählt wirklich, was ist wirklich wichtig. Merkst, am Tag vor dem Ruhetag ist oft noch so, sind 1000 Sachen in meinem Kopf, wo ich denke, die sind total wichtig. Und dann 24 Stunden später, wenn ich einen Ruhetag gehalten habe, denke ich, diese Sachen, teilweise waren die gar nicht so wichtig. Eigentlich muss ich die gar nicht machen, haben nicht wirklich Wert für die Ewigkeit. Möchte schließen mit einem Psalm, der explizit geschrieben wurde für den Tag des Sabbats. Und ich finde, dieser Psalm zeigt so die Herzenshaltung, die wir haben können, wenn wir so einen Ruhetag machen, wer das will. Und ich möchte diesen Psalm vorlesen. Das ist der Psalm 92. Ist überschrieben mit ein Lied zum Sabbat. Herr, es macht Freude, dir zu danken, dich den Höchsten mit Liedern zu preisen, früh morgens schon deine Güte zu rühmen und nachts noch deine Treue zu verkünden, beim Klang der zehnsaitigen Harfe, zur Musik von Laute und Leier. Was du getan hast, Herr, macht mich froh, dein Eingreifen löst meinen Jubel aus. Herr, wie gewaltig sind deine Taten, wie unergründlich deine Gedanken. Wer keine Einsicht hat, erkennt sie nicht. Wer sich nichts sagen lässt, wird nichts davon verstehen. Menschen, die deine Gebote missachten, können sprießen wie das Gras. Die Verbrecher mögen blühen und gedeihen. Am Ende werden sie ausgetilgt. Du, Herr, hoch über allem, du bleibst für alle Zeiten. Aber deine Feinde, Herr, deine Feinde kommen um. Sie werden vertrieben, diese Unheilstifter. Du hast mir die Kraft des Wildstiers gegeben und mich mit Ehre und Freude überschüttet. Ich sehe den Sturz meiner Feinde, ich höre das Klagegeschrei der Gegner, die mich überfallen wollen. Alle, die Gott die Treue halten, wachsen wie immergrüne Palmen und werden groß und stark wie Libanon Zedern, weil sie in der Nähe des Herrn gepflanzt sind. In den Vorhöfen am Tempel unseres Gottes wachsen und grünen sie immer zu. Noch im hohen Alter tragen sie Frucht, immer bleiben sie voll Saft und Kraft. Ihr Ergehen bezeugt, der Herr tut das Rechte, auf ihn ist Verlass, bei ihm gibt's kein Unrecht. Amen.